Ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute an diesem Sonntagmorgen bei diesem wunderschönen Wetter. Schön, dass Sie sich aufgemacht haben und hier sind. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Harald Bruder. Er ist ja, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, am letzten Samstag ganz offiziell als Prädikant eingesetzt worden und ist heute bei uns. Dir auch ein herzliches Willkommen, Harald. Und die Elfi Döhler an der Orgel möchte ich auch herzlich willkommen heißen. Sie wird uns musikalisch durch diesen Gottesdienst begleiten. Wir wollen heute auch unseren Ostergarten eröffnen und ich darf auch alle Gäste, die heute gekommen sind, ganz herzlich begrüßen und wir werden nachher noch mehr davon hören. Und so beginnen wir unseren Gottesdienst mit dem ersten Lied, die Nummer 91, die Strophen 1 bis 3 und 7 und ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße uns mit dem Wochenspruch aus Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Vielen Dank, Markus, dass du mich ja vorgestellt hast, dann brauche ich das nicht mehr machen. Wobei, ehrlich gesagt, am 28.02.1971 war ich das erste Mal in der Kirche und ich glaube, ihr habt jetzt lang genug Zeit gehabt, mich kennenzulernen. Dann brauche ich mich nicht mehr vorstellen. Ja, tatsächlich, nicht mehr Praktikant der Stift, sondern ausgelernter Praktikant seit Samstag. Bin das erste Mal in meiner eigenen Kirche und ich hoffe mir jetzt nicht wie Jesus, als er das erste Mal in Nazareth predigt hat. Ihr könnt es im Lukas-Evangelium nachlesen. Lasst uns gemeinsam beten und den Psalm 121 sprechen. Das ist die Nummer 749 in unserem Gesangbuch. Psalm 121. Wir beten den Psalm im Wechsel. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt Ihre Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter des Reiches schläft und schlummert nicht.
Der Herr behüte dich.
Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand.
Dass dich des Tages die Sonne nicht steche.
Noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel.
Er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Rede du zu uns, Herr, wir möchten hören. Menschen können wohl Worte machen, du aber erfüllst die Worte mit Geist. Menschen lehren den Buchstaben, du aber öffnest den Sinn. Menschen zeigen den Weg, du aber gibst die Kraft, ihn zu gehen. Lass nicht zu, dass uns dein Wort dadurch zum Gericht wird, dass wir es hören, aber nicht tun, dass wir es kennen, aber nicht lieben, dass wir es verstehen, aber ihm nicht gehorchen. Darum rede, Herr, wir möchten hören. Du hast Worte des ewigen Lebens. Tröste uns und richte uns auf. Erneuere unser ganzes Leben dir zur Ehre. Und höre nun, wenn wir dich in der Stille anrufen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wieder Platz zur Schriftlesung. Wir hören Worte aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und gemeinsam singen wir nun das nächste Lied, Kreuz, auf das ich schaue, das Lied 548, die Verse 1 bis 3. Ich lese uns den Predigtext aus dem 1. Mosebuch, aus dem Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit den Eseln. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihm zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb daselbst. Soweit unser Text. Ersetze mir doch mal ganz kurz den Norma Abraham durch unseren eigenen Norma in der Geschichte. Stelle mir uns vor, mir wäre der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin in der Geschichte. Wie viele Verse hätte wohl unsere Geschichte? 19? Wie beim Abraham? Wie weit wäre mir denn gekommen? Hätte uns vielleicht sogar der Engel auch aufhalten müssen? Und ich gebe zu, ich hätte es garantiert nicht bis zum Messer geschafft. Ein Altar hätte es vermutlich bei mir auch nicht gegeben. Und den langen Marsch, den 3-Tages-Marsch, ich glaube kaum, dass ich das geschafft hätte. Ich glaube, wäre ich der Hauptdarsteller in der Geschichte gewesen, hätte die Geschichte nur 3 Verse. Ich wäre nämlich dort gescheitert, wo es heißt, und er stand früh am Morgen auf. Also nicht, weil ich ein Langschläfer bin, sondern weil mich der Auftrag fertig gemacht hätte. Ich hätte nicht mehr aufstehen können und das vielleicht sogar tagelang. Gott, du kannst es doch nicht von mir verlangen, das ist doch unmöglich. Mein eigenes Kind, nimm mir meine Gesundheit, nimm mir mein Geld, aber bitte nicht mein Kind. Aber ganz anders der Abraham. Und um das zu verstehen, müssen wir ein paar Kapitel vorher auffangen. Abraham ist nicht mehr der Jüngste. Also um nicht zu sagen, er ist schon richtig alt. Und er lebt irgendwo im Zweistromland in Mesopotamien. Und mit dem alten Mau, fängt Gott auch zu reden. Zieh aus deines Vaters Land in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Das heißt schon am ersten Durch, als Gott in das Leben vom Abraham tritt, möchte er ihm das versprechen. Du wirst ein großes Volk werden. Und das geht halt nicht ohne Nachkommen. Und das Verrückte ist, dass Abraham dem fremden Gott glaubt. Und er hört auf ihn. Und so fängt eine geniale Geschichte auf. Eine geniale Geschichte mit Gott und mit Abraham. Gott wird nach Kana angeführt. Er erlebt viel mit Gott. Und in der Mitte von dem Verhältnis zwischen Gott und Abraham steht immer das Versprechen. Und ich werde aus dir mal ein großes Volk machen. Und erst als wirklich niemand mehr damit gerechnet hat, dass die Sarah schwanger wird. Erst als sie so alt war, dass jeder gesagt hat, nie im Leben kriege die zwar noch ein Kind. Erst dann wird die Sarah schwanger und der Isaak wird geboren. Und man kann sich lebhaft vorstellen, wie es dem Abraham da gegangen ist. Er war glücklich, er war froh, er war stolz. Er hat ein Erbe. Und jetzt ist Gottes Verheißung endlich wahr geworden. Und er hatte Isaak lieb, so heißt es in unserem Predigtext. Und wie alt wird der Isaak wohl gewesen sein? Vielleicht 10, vielleicht 12, man weiß es nicht genau. Und dann kommt die Nacht. Die Nacht, in der Gott spricht. In der Gott widerspricht. Opfere Isaak. Schlachte ihn und verbrenne ihn auf dem Altar. Ja, und wie reagiert der Abraham? Er stellt sich seinen Wecker extra früh, weil er hat eine lange To-Do-Liste. Weil er weiß, naja, so ein Brandopfer, das ist nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Es ist ein langer Fußmarsch, da muss man sich drauf vorbereiten. Man muss Essen zusammenpacken, man muss seinen Esel packen, man muss Brennholz schneiden, und also Brennholz hacken, weil das Opfertier verbrennt nicht, wenn man kein Holz hat. Und er muss früher los, weil in der Mittagssitz will er nicht mehr wandern. Und dann lässt Gott ihn 3 durchlaufen. Und ich glaube, das ist die härteste Prüfung. Man muss sich das vorstellen, 3 durchlaufen die 4 Männer oder 3 Männer und auch Kind nebeneinander. Und welche Gedanke hat sich wohl der Abraham gemacht in den 3 durch? Wie oft hat er sich überlegt, ich drehe jetzt um. Also bei aller Liebe, das mache ich nicht. Das war 3 durch Folter. 3 durch Folter im Kopf. Und Abraham, er geht weiter. Und dann sieht er den Berg. Und dann spricht er mit seinen Knechten und sagt, bleib da, wir, Mehrzahl, wir kommen wieder. Und als Isaak dann später nach dem Opfer fragt, sagt Abraham, nein, Gott wird uns schon Opfer zeigen. Lüchtert er, der Abraham? Oder weiß er vielleicht schon, dass Gott retten wird, dass Gott den Isaak retten wird? Zeigt sich da schon, dass der Abraham einen unerschütterlichen Glaube hat? Und ich frage mich ernsthaft, wie man sowas bis zum Schluss durchhalten kann. Schon allein die Vorstellung, das eigene Kind zu fesseln und aufs Holz zu legen, zerreißt mir das Herz. Und nachdem Gott dem Abraham kein anderes Opfertier zeigt, nimmt er sein Messer und holt aus, um sein Kind zu schlachten. Und der Engel schreit, Abraham, Abraham, er muss zweimal schreien. Einmal reicht vermutlich nicht, oder einmal reicht nicht, dass er es auch wirklich hört und jetzt nicht zusticht. Und erst jetzt beendet Gott die schwere Prüfung. Und der Abraham kriegt das Siegel, Gottesheld, Glaubensheld, und der Widder wird geopfert. Und die Verheißung auf Abraham wird erneuert und sie ziehen wieder heim nach Beersheba. Und die jüdische Tradition sagt, der Isaak, als er heimgekommen ist, hat er seiner Mutter die Geschichte erzählt. Und wir können uns lebhaft vorstellen, wie es der Sarah da gegangen ist, als der Isaak ihr die Geschichte erzählt hat. Und die jüdische Tradition sagt, die Sarah ist sofort dort umgefallen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Was ist es denn für ein Gott, der das von einem Menschen verlangt? Wie viele Menschen stellen sich die vor? Und wie viele Menschen können das nicht verstehen, dass Gott einen Menschen in so eine Prüfung schickt? Und so mit so einem Gott, bei aller Liebe, da will ich nichts zu tun haben. Ein kleines bisschen verdaulicher, mächtige Geschichte, das am Anfang steht, und Gott prüfte oder versuchte Abraham. Das heißt, naja, Gott hat ja nicht ernsthaft gewählt, dass der Isaak geopfert wird. Das war nur eine Prüfung. Ich will nur wissen, wie weit Abraham geht. Aber ehrlich, Gott hätte doch dem Abraham schon nach dem Holzspalt das Ohr kennen. Jetzt weiß ich, dass du es ernst meinst. Oder er hätte eine andere Prüfung, eine leichtere Prüfung, sich überlegen können oder finden können, die weniger schlimm ist. Aber nein, beim Abraham hat es die Prüfung sein müssen. Und Abraham hat den Weg bis ganz zum Ende gehen müssen. Und der Abraham hat sein Messer zücken müssen. Und erst ganz am Ende von der schlimmen Prüfung schafft er sie. Und offensichtlich hat Gott ein Interesse, dass er erfährt, ob der Abraham es wirklich, wirklich ernst meint. Er will wissen, ob der Abraham nur fromm tut oder ob Abraham wirklich Gott vertraut. Er will wissen, ob Abraham Gott lieb hat von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft. Oder ob Gott für Abraham halt einer ist, naja, man braucht halt irgendeinen Gott, den man, wenn es auch mal schlecht geht, dass man halt einen hat. Gott will wissen, ob er bei Abraham auf der ersten Stelle steht oder ob da andere Dinge stehen. Geld, Frau, Kind, Hof, Ehre, Macht. Und das, liebe Gemeinde, ist eine echt schwere Kost, die uns unser Predigttext da liefert. Und wir müssen uns das halt morgen auch gefallen lassen, dass Gott uns die Frage stellt. Stehe ich bei dir an erster Stelle? Und wenn wir jetzt anfangen, hinter den Schicksalsschlägen, die jeder von uns schon erlebt hat in seinem Leben, wenn wir anfangen, hinter den Schicksalsschlägen den Gott zu suchen, der sich für unsere extra fiese Prüfung hat einfallen lassen. Und wenn wir hinter all den schweren Situationen in unserem Leben einen Gott suchen, der uns kontrollieren will, ob wir auch wirklich glauben, dann finden wir dabei garantiert nicht den Gott der Bibel. Weil wer so denkt, der wird sein ganzes Leben so führen, wie sich der Abraham gefühlt hat vom Aufstehen an dem einen Morgen bis zu dem Messer auf dem Berg Moria. Die ganze Zeit geprüft von Gott, sein ganzes Leben. Kaum er so eine Prüfung bestehe. Und das, liebe Gemeinde, ist garantiert nicht der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Gott prüft, jawohl, Gott versucht, heißt sogar in unserem Text. Aber warum prüft er? Prüft Gott, um sich ein Urteil über uns zu bilden? So nach dem Motto, naja, er führt schon ein Buch. Alle 2-3 Jahre möchte er eine Prüfung, ob wir auch noch richtig glauben. Und dann kommt in das schöne Buch Daumen hoch oder Daumen runter. Und irgendwann haut er uns das Buch um die Ohren und sagt, ich hab's doch gewiss, dass du ein Niede bist. So ist Gott nicht. Gott prüft uns nicht, damit er uns besser kennenlernt. Er kennt uns doch schon, er kann uns doch schon ins Herz gucken. Und er hat garantiert auch gewiss, wie weit der Abraham geht. Sondern Gott prüft uns, damit wir ihn besser kennenlernen. Noch einmal, Gott prüft nicht, damit er uns besser kennenlernt, sondern damit wir ihn besser kennenlernen. Als das Volk Israel auszogen ist aus Ägypten, es war ein paar Tage, haben sie Hunger gekriegt. Und sie haben nichts Besseres zu tun gehabt, als anzufangen zu maulen. Sie sagen, in Ägypten war doch eh alles besser, warum hast du uns da hergeführt, nur dass wir sterben, es ist alles so furchtbar und bla bla bla. Und da heißt, dass Gott das Volk prüfte oder versuchte. Und wie hat er das Volk versucht? Er hat dem Volk keinen Schicksalsschlag geschickt. Keine schwere Prüfung, keine schwere Krankheit. Er hat ihnen ein Geschenk gemacht. Und mit diesem Geschenk hat er sie geprüft. Und die Prüfung lautet, liebes Volk Israel, ich schicke euch jeden Tag neues Essen. Ihr könnt da wirklich auf mich vertrauen. Jeden Tag ist frisches Essen da. Ihr braucht nur das aufzusammeln, was für einen Tag reicht. Morgen versorge ich euch wieder mit neuem Manna. Und was machen die Israeliten? Natürlich sammeln sie mehr, weil sie dem Gott nicht trauen, weil sie suchen. Naja, so genau wissen wir das nicht. Am Ende haben wir morgen Hunger und dann, ja, was haben wir dann von unserem Vertrauen? Und deswegen sammeln sie mehr Manna, als sie aus dem einen Tag essen. Und was passiert? In der Nacht wird das Manna schlecht. Es verwandelt sich in eine stinkende Brühe, wo die Würmer drin sind. Und als sie morgen vor lauter Würgereiz das Zelt aufreißen, damit frische Luft reinkommt, damit der Gestank endlich weggeht, staunen sie. Und sehe, ja Mensch, der ganze Bode ist voll mit frischem Essen. Wer hat da was gelernt? Die Israeliten? Hat da Gott etwas über die Israeliten gelernt? Nee, der hat es schon vorher gewusst. Die Israeliten haben was über Gott gelernt. Nämlich, dass Gott versorgt, dass Gott zu seinem Wort steht und dass, wenn Gott etwas verspricht, dass das dann auch passiert. Und deswegen ist es Abraham in unserem Predigttext, der etwas lernt aus dem Tag oder in den Tagen. Er lernt, dass Gott absolut zuverlässig ist und sein Versprechen hält. Und wenn man Abrahams Leben anguckt, dann ist das für Abraham keine neue Erkenntnis, sondern das hat er schon ewig gewusst und es hat sich nur bestätigt aus dem Tag. Und die Prüfung, die der Abraham dort durchstehen hat müssen, ist einzigartig in der Bibel. Einzigartig, so etwas gibt es nicht noch einmal. Und kein einziger Mensch hat jemals noch einmal so eine Prüfung durchstehen müssen. Vielleicht deswegen, weil kein Mensch so unerschütterlich an Gott glaubt hat wie der Abraham. Und deswegen verdient der Abraham das Prädikat Glaubensvater. So kriegt er das ja im Neuen Testament. Oder so spricht man im Neuen Testament über ihn. Und deswegen kann der Abraham Vorbild für uns sein. In den kleinen und in den großen Krisen in unserem Leben. Unsere Geschichte weist aber weit über den Abraham noch hinaus. Schon die frühen Christen in den ersten Jahrhunderten haben die Geschichte gelesen und haben gedacht, das erinnert uns an was. Das erinnert uns, dass es da noch einmal einen Sohn gegeben hat, der mit Holz bepackt auf den Berg hat laufen müssen und dort gestorben ist. Aber tatsächlich gestorben ist. Er ist tatsächlich geopfert worden. Diesmal eine Geschichte ohne Happy End. Diesmal bläst der Engel nicht in der letzten Sekunde ab und sagt, ist schon gut, ich hab euch nur testen wollen. Diesmal wird auch kein Wiedergefunden. Diesmal macht Gott, der Vater, ernst und opfert seinen eigenen Sohn. Und Jesus stirbt dort am Kreuz für unsere Sünde. Und durch sein Opfer haben wir Vergebung, Versöhnung und Friede mit Gott. Halleluja. Amen. Lasst uns das nächste Lied singen, das Lied 414, die Strophe 1 bis 4. Lass mich, o Herr, in allen Dingen. Lied 414. Erheben uns zum Fürbittegebet. Lieber Vater im Himmel, weil Jesus sein Leben für uns am Kreuz hingegeben hat, dürfen wir es sicher wissen. Du bist gut und du liebst uns. Und du wirst deine Barmherzigkeit auch in unserem Leben zeigen. Hilf uns, dir rückhaltlos zu vertrauen. Bewahre uns davor, dich in unsere engen Vorstellungen einzuzwängen. Gib uns die Kraft, auf dich zu sehen, gerade auch in Lebenslagen, die wir nicht verstehen. Wir bitten dich für alle, die mit ihren Möglichkeiten zu Ende sind, die nicht mehr weiter wissen und verzweifelt sind. Sei bei allen, die einsam sind und keine Freude mehr an ihrem Leben haben. Stehe denen bei, die Schweres erlebt haben und damit nicht zurechtkommen. Dir befehlen wir unsere Welt all an, in allen ihren Nöten und Zerrissenheiten. Wirke du mit deiner heilenden Kraft dort, wo es aus menschlicher Sicht keine Hoffnung mehr gibt. Danke, dass du auch da, wo wir keinen Weg mehr sehen, einen Ausweg weißt und Neues schaffen kannst. Und mit den Worten, die uns dein Sohn gelehrt hat, beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz und wir wollen Ihnen jetzt die Mitarbeiter vorstellen, die den Ostergarten verantworten.
Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, es ist wieder Ostergartenzeit. Und wer durch Oberrimbach kommt, der merkt, dass manches ein bisschen anders ist als sonst. Unser Ostergarten, der zeigt sich an sehr vielen Stellen und an verschiedenen Stellen. Wie ist es zu diesem Ostergarten gekommen? Vor über 10 Jahren ist die Idee aufgekommen, dass wir bei uns einen Osterweg machen. Und der Weg oberhalb von Oberrimbach, hinunter zum Galgenberg und vorbei am Felsenkeller, der hat sich dort dabei als sehr geeignet erwiesen. Und so hat man sich überlegt, wie man die letzten Erlebnisse im Leben Jesu in verschiedenen Stationen sichtbar und erlebbar machen kann. Und so ist der Osterweg entstanden, so wie es ihn auch in diesem Jahr wieder gibt. Das Ostergartenteam und viele fleißige Hände haben die Stationen wieder aufgebaut und so können wir heute an diesem wunderschönen Dorf den Ostergarten eröffnen. Den Wochenspruch haben wir heute schon gehört, wo Jesus von sich sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und wir haben es jetzt auch schon in der Predigt gehört. Und genau das soll in unserem Ostergarten, auf unserem Osterweg sichtbar, hörbar und erlebbar werden. Das Ostergartenteam möchte ich kurz vorstellen und ich möchte bitten, dass alle Anwesenden auch kurz nach vorne kommen. Der Andrea und der Harald Bruder, die Inge Bruder, der Georg Kellermann, der Pfarrer Stark, Irmgard Stierklein, Erna Reimer, Simone Reimer und ich, Markus Blumenstock. Wir möchten euch bitten, nach vorne zu kommen und dann wird der Harald noch für uns beten und für den Ostergarten beten.
Wir beten. Herr, wir bitten dich heute ganz besonders für den Ostergarten. Sprich du die Besucher an mit dieser alten, aber doch wichtigen Geschichte vom Leiden, Sterben und von der Auferstehung deines Sohnes. Herr, schenk uns gutes Wetter, bewahre die Mitarbeiter und segne du das Wort, das dort verkündigt wird. Herr, wir bitten dich um deinen Segen. Amen.
Okay, ihr dürft euch wieder setzen. Somit ist unser Ostergarten für dieses Jahr eröffnet. Ich möchte allen danken, die sich schon in den Ostergarten eingebracht haben und auch allen, die sich noch in irgendeiner Weise an verschiedener Stelle dazu beitragen, dass dieser Ostergarten gelingen kann. Und mir bitte auch alle Einwohner von Oberrimbach und Lichtel und besonders die Anwohner am Osterweg um Nachsicht, wenn manches in dieser Zeit vielleicht etwas eingeschränkt ist und wir danken euch für euer Verständnis. Vielen Dank.
Und gemeinsam wollen wir jetzt das Lied 625 singen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Lied 625.
Nur noch die Abkündigungen. Das Opfer vom Gottesdienst hier in Lichtl am letzten Sonntag ergab 107 Euro und war für die Studienhilfe bestimmt. Das heutige Opfer ist für unseren Ostergarten bestimmt. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott segne Geber, Gaben und Empfänger. Heute Abend lädt die lebendige Gemeinde zum Vortrags- und Informationsabend mit den Landessynodalen ein, mit Dekan in Ruhe Siegfried Jahn und Dr. Markus Ehrmann. Es findet statt in Greglingen um 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus der APIS. Es wird so sein, dass es eine neue Konstellation gibt mit den Dekanate und das Dekanat Weigersheim wird zukünftig nach Künzelsau und Öhringen dazukommen. Und Blaufelder, Greilsheim bilden eigenes, beziehungsweise die sind schon zusammen. Und dadurch werden diese beiden Landessynodalen wahrscheinlich zukünftig nicht mehr für uns zuständig sein. Es wird wahrscheinlich dann einer der letzten Abende sein, wo wir die beiden hier in Greglingen erleben können. Zum Ostergarten möchte ich mir besonders auf unsere Sonderführung für Personen mit Mobilitätseinschränkungen oder Gehbehinderungen hinweisen. Also wer einen Rollator hat oder einen Rollstuhl, der kann theoretisch an dieser Führung teilnehmen. Diese Führung findet am kommenden Samstag statt. Und wer da Interesse hat, der kann sich bei der Erna Reimer melden. Oder auch im Internet kann man auf der Homepage sich für diese Führung anmelden. Und für unseren Ostergarten werden natürlich immer wieder auch Mitarbeiter gebraucht. Es haben sich schon sehr viele bereit erklärt, in irgendeiner Weise mitzumachen bei der Begleitung der Führungen oder in der Emmausstube bei der Bewirtung oder beim Öffnen oder Schließen der Stationen. Wer da gerne noch mithelfen möchte, darf sich auch gerne bei der Erna Reimer melden. Am kommenden Sonntag wird herzlich noch zum gemeinsamen Gottesdienst nach Lichtl um 10.30 Uhr mit Feier der Goldenen Konfirmation eingeladen. Der Männergesangverein Oberimbach-Lichtl wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Man kann alles Weitere noch im Mitteilungsblatt auch nochmal nachlesen. Und nun erheben wir uns und singen vor dem Segen, verleih uns Frieden gnädiglich.
Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.